Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem professionellen Ultracycling-Podcast mit gleichen Chancen für alle. Es ist soweit. Wir haben viele, viele Episoden aufgenommen. Ich glaube, es waren 9 Stück von uns beiden, plus die Episode mit dem Ulrich. Und jetzt haben wir noch eine Zugabe.
Viel angekündigt und jetzt ist es soweit. Euer Feedback wird jetzt von uns zu Content verwurstet, damit wir noch eine weitere Woche euch mit einem Podcast begnügen können.
Wir haben einige Themen vorbereitet, wir haben ein paar Zahlen und Fakten vorbereitet, wir haben viele Kommentare und E-Mails irgendwie noch uns da auf einen ganzen Stapel Schmierzettel notiert und werden uns jetzt ja da durchhandeln, offene Fragen noch zum Transcontinental Race beantworten. Und wie genau wir das machen, ist ein bisschen schwierig. Also wir haben jetzt keinen großen Plan, wir haben nur viele offene Fragezeichen vor uns und werden uns da einfach ja durcharbeiten.
Ja, und schauen, ob das funktioniert. Also für mich funktioniert jedenfalls, ich bin ja eh nie vorbereitet, aber du bist schon ganz nervös, weil du keinen roten Faden hast. Groß angekündigt und handschriftlich schon noch eine zweite A4-Seiten vollgeschmiert. Vielleicht beginnen wir gleich mit den Hard Facts zum Transcontinental Bike Race.
Es hat einige Fragen gegeben, so zum Thema, wie ist die Leistung, wenn man es jetzt zum Beispiel vergleicht mit dem Race Across America, also die Leistung in Watt und die Vorzeit und die Kilometer pro Tag. Und das ist ja was, was mich wirklich selber sehr interessiert, wo ich mir im Vorfeld überhaupt nicht vorstellen habe können, wie das dann schlussendlich sein wird. Und ich muss gleich dazu sagen, es ist sehr schwierig, das Ganze zu ermitteln, weil man hat verschiedene Zahlen und interessanterweise, ich habe mein Garmin 1040 durchlaufen lassen. Er ist in jeder Pause oder weiter aufgezeichnet und ich habe nie auf Stopp oder auf sonst irgendwie auf Zwischenzeit gedrückt oder so. Und von einem Checkpoint zum nächsten habe ich quasi eine Einheit dann gespeichert. Nur es kommen halt um ein paar Kilometer und um ein paar Stunden andere Zahlen raus, wie vom offiziellen GPS-Tracker. Woran das liegt, schwer zum sagen.
Wir haben vorher ein bisschen gebrainstormt, woran es liegen könnte. Eine mögliche Erklärung war, dass der GPS-Tracker weniger Wegpunkte setzt als der Fahrrad-Garmin oder mehr. Und wenn der nur alle 5 Minuten ein Signal sendet, dann kann es sein, dass die Linie ein bisschen eckig wird und ein bisschen hin und her springt, in der Bumper auch, und deshalb mehr Kilometer zustande kommen. Oder auch, dass er in der Pause, wenn man genau einzoomt auf deinen Pausen, sieht man, dass der Tracker während der Stehzeit ein bisschen herumspringt.
Vielleicht bin ich schlafgewandt, wer weiß. Und habe das Radl zickzack im Schlaf hin und her geschoben. Jedenfalls hat der offizielle Tracker für mich 4578 Kilometer ausgeben in 7 Tagen und 19 Stunden und es entspricht einer Tagesleistung von im Schnitt 478 Kilometer pro Tag. Mein Garmin hat ein bisschen weniger aufzeichnet, da sind es etwas unter 4400 Kilometer und wären damit irgendwie so 465 Kilometer pro Tag, aber es sind ein paar Stunden weniger und wie gesagt, ich weiß nicht, woran das genau liegt. Man kann auf jeden Fall vielleicht das Ganze etwas runden. Das war dann also eine Stehzeit von 1 Tag 19 Stunden und eine reine Vorzeit von 7 Tag 19 Stunden und ich merke gerade, da habe ich irgendeinen Fehler drinnen.
Ja, ich habe gedacht, ich lasse dir mal reden, schauen, wohin das führt, aber tatsächlich hast du vorher gesagt, du hast die Zeit in Bewegung gesagt und nicht deine Finisher-Zeit. Also vielleicht noch einmal zusammenfassend, die Kilometer vom Tracker waren
4578
Und deine Gesamtzeit?
9 Tage, 14 Stunden.
Und die aufgeteilt noch einmal in 7 Stunden 19 reine Fahrzeit und 1 Stunde 19 Stehzeit.
1 Tag 19.
Genau. So kommen wir hin.
Auf der ganzen Route waren 42.000 Höhenmeter zu bewältigen und jetzt, wo es eigentlich spannend wird, sind die Leistungsdaten. Und zwar habe ich auf den Checkpoints 1 und 2 eine Leistung gehabt von Normalized Power 193 Watt, auf den Checkpoints 3 und 4 zusammengefasst 176 Watt und am Checkpoint zum Checkpoint 5 noch immer 152 Watt. Und wenn man das jetzt vergleicht mit Race Across America, und das ist eigentlich das für mich wirklich Spannende, kommt eigentlich außer, dass ich beim Transcontinental mehr Watt Normalized Power getreten habe. Und auch bei den Training Stress Scores sieht man es, da bin ich beim RAM knapp über 4000. Im Vergleich dazu bei einem 24-Stunden-Rennen bin ich, ja, 1000 bis 1200. War es zum Beispiel beim 24-Stunden-Rekord. Und da sind es jetzt über 4500 knapp. Und das ist dann eigentlich schon sehr erstaunlich, mit dem hätte ich vorher nicht gerechnet.
Vielleicht muss man dazu sagen, dein letztes RAM ist schon eine Zeit lang her und trotz deines fortgeschrittenen Sportleralters verbesserst du dich eigentlich nur jährlich und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass du stärker geworden bist oder an der längeren Stehzeit, dass du doch ein bisschen besser erholst. Also nur zum Vergleich, wir haben gerade vorher gesagt, beim RAM so im Schnitt 2 Stunden pro Tag Stehzeit, der Rest wird am Radl verbracht. Das ist dann schon noch deutlich weniger Stehzeit als jetzt beim Transcontinental.
Also die Stehzeit jetzt beim Transcontinental waren 44 Stunden. Das ist 3-mal so viel als beim RAM. Da sind es ca. 15 Stunden, also nur 2 Stunden täglich. Und auch die Schlafzeit. Ich habe ca. 21 Stunden geschlafen, wobei natürlich ich das jetzt nicht ganz genau sagen kann. Es hat niemand Protokoll geführt, man kann es nicht hundertprozentig rekonstruieren, wie viel Zeit man wirklich geschlafen hat, aber circa 21 Stunden und auch das ist das Dreifache vom RAM und die Leistung jetzt im Schnitt circa 178 übers ganze Rennen und beim RAM sind es so 160, 165 Watt circa und das ist natürlich einfach damit zu erklären, dass ich jetzt da wesentlich mehr Stehzeit gehabt habe, das heißt ich bin in Bewegung schneller gefahren oder druckvoller gefahren, aber habe natürlich mehr Stehzeit gehabt und ich hätte mir das trotzdem nicht gedacht, dass ich nur annähernd Leistungswerte wie beim RAM erreiche, weil einfach die Ernährung katastrophal schlecht ist und viele andere Dinge einfach weniger gut laufen können, dadurch ich halt keine Betreuer habe.
Trotz der höheren Leistung, aber ein geringerer Schnitt, liegt es an der Strecke, liegt es an den Höhenmetern? Woran meinst du, dass es?
Ja, die Durchschnittsgeschwindigkeit, während ich am Radl gesessen bin, war 24,5 km/h und das ist jetzt gar nicht so langsam, muss ich sagen. Allerdings ist beim RAM einfach so, dass du halt ein Zeitfahrradl hast und das Berggrad je nach Terrain und du hast null Zusatzgewicht und aerodynamisch ist es halt viel besser und ich glaube, das macht dann im Prinzip den großen Unterschied aus, aber wir können dann eigentlich eh gleich mit dem nächsten Thema anknüpfen. Nämlich einerseits haben wir noch Schlafthema, was wir besprechen wollen. Wie wichtig und auch bezüglich der Sicherheit ist es, mehr zu schlafen. Und ich kann nicht wirklich auch sagen, im Vergleich zu den anderen, ich bin wesentlich schneller gewesen am Radl als die anderen, habe aber auch etwas mehr Stehzeit gehabt. Und da sieht man, dass das Thema Regeneration und Thema Schlaf wirklich ganz was Entscheidendes ist.
Genau die inverse Taktik von mir. Ich bin langsam am Radl und versuche es über wenig Schlafzeit herauszuholen. Aber du hast das ja, wir haben es auch besprochen, wirklich bewusst als Investment unter Anführungszeichen gesehen und dir wirklich diese 3 Stunden Schlaf pro Tag gegönnt. Außer wenn du die Zeitverschiebung verpasst hast, dann ist es kürzer geworden.
Also wir haben da einige Fragen dazu bekommen und so werden wir jetzt nicht alle Fragen dazu vorlesen, aber ganz ein großes Thema ist einfach Sicherheit auf der Straße. Müdigkeit, Radlfahren in der Nacht ohne Betreuerteam und welches Risiko und welche Gefahr damit einhergehen. Und ich möchte dazu sagen, dass für mich das eines der wichtigsten Dinge war im Vorfeld, sturzfrei und risikoarm zu fahren. Ich weiß, wie sich Schlafentzug anfühlt in seiner schlimmsten Form vom RAM und ich weiß, dass das ein katastrophaler Zustand ist, den du allein einfach niemals handeln kannst. Du bist du einfach nicht in der Lage, sicher zu fahren und Entscheidungen zu treffen und gefährdest nicht nur dich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Und das war für mich immer das Wichtigste. Und weiters habe ich auch schon mitbekommen, dass wenn du einmal in dem Loch drinnen bist und wirklich Schlafentzug dir aufbürdest, das wirst du halt nicht mehr los. Wenn du dann ein paar Stunden mehr schlafst, das geht so schnell nicht mehr weg, sondern das Ziel war halt von vornherein so den Schlafentzug so gering wie möglich zu halten und eher zu vermeiden. Und dann hat man im Endeffekt gegen Ende des Rennens die Möglichkeit, nur ein paar Stunden zu verkürzen. Aber wenn du am Anfang mit wenig Schlaf startest und nach 3-4 Tagen so richtig im Loch bist, dann hilft es nicht mehr, wenn du mal 1-2 Stunden länger schlafst. Den Zustand kannst du nicht mehr wegbekommen.
Zumindest nicht mit vergleichsweise kurzen Schlafpausen, dass du noch konkurrenzfähig bleiben kannst im Rennen. Wenn du 12 Stunden einmal umliegst oder 15 Stunden, dann wird es schon wieder, aber dann ist das Rennen gelaufen und dann hat sich ja das vorher nicht ausgezahlt, so viel zu riskieren und so tief zu gehen.
Ja, und vor allem, es ist halt wirklich ohne Betreuerteam. Ich verlasse mich sonst ja auf dich und auf euch und ihr könnt das auch im Prinzip gut abschätzen, wie viel Schlaf ist jetzt nötig oder wann ist der Zeitpunkt zum Schlafen. Wenn du allein unterwegs bist, es ist nicht ein Zustand wie bei Ermüdung oder wie bei Hunger, wenn du merkst, es wird schon langsam kritisch und die Muskulatur wird immer schwächer und ich habe immer weniger Speicher und ich wäre hungrig und ich wäre dehydriert. Das ist ein Prozess, der über Minuten oder Stunden sich langsam ankündigt. Schlafentzug und vor allem Sekundenschlaf, das ist nichts, was langsam kommt, sondern das kommt von einer Sekunde auf die andere. Und wenn du einmal die Augen zumachst, dann kann es vorbei sein. Also kannst du böse stürzen oder es kann noch viel schlimmer ausgehen. Und deswegen muss man da jetzt früh genug eine Entscheidung treffen, eine Pause zu machen und nicht warten, bis es zu spät ist.
Durch deine Teilnahme jetzt beim TCR hast du jetzt natürlich auch unter Anführungszeichen eine neue Zielgruppe angesprochen und Leute, die eher von der, ich sag's jetzt überhaupt nicht despektierlich, aber von der Abenteuerseite kommen bei diesen unsupported Ultra-Rennen. Die sehen jetzt irgendwie schon die Gefahr, dass diese Rennen durch die Professionalisierung, dadurch, dass man körperlich nur ein gewisses Level erreichen kann und auf einem sehr hohen Niveau alle sehr ähnlich stark sind, dass es daraus hinaufläuft, dass es nur mehr darum geht, wer am wenigsten schläft. Diese Diskussion, die kennen wir vom RAM, die ist so alt wie das RAM selbst, aber die kommt jetzt durch deine Teilnahme auch zu diesen unsupported Rennen. Und diese Kritik gibt's. Wie reagierst du darauf?
Naja, es wurde jetzt in den letzten Wochen in den sozialen Netzwerken gerade das Thema Schlafentzug sehr stark gegeben als Diskussion, wo immer gesagt worden ist, dass es anscheinend die Befürchtung gibt, dass es nur mehr darum geht, wer am wenigsten schläft und wenn man so ein Rennen gewinnen will, musst du mit wahnsinnigem Schlafentzug durchfahren, musst dich in Gefahr begeben und ja, du hast nur eine Chance auf den Sieg, wenn du der bist, der den Schlafentzug am krassesten aushaltet. Ich habe dann dort auch geantwortet und habe selbst ein Posting abgegeben, was dann ein paar Antworten gegeben hat, dass ich überhaupt nicht der Meinung bin, weil Schlaf macht dich schneller. Wenn du ausgeschlafen bist und regeneriert bist, zumindest teilweise, kannst du besser Radl fahren. Und es geht nicht darum, wer am wenigsten schläft, sondern natürlich will man wenig schlafen und nicht unnötig Zeit verlieren, aber man soll so viel schlafen, dass man sicher ist und vernünftiges Tempo Radl fahren kann. Ich war sicher nicht der, was am wenigsten geschlafen hat bei dem Rennen, definitiv nicht. Ich habe sicher in den ersten Tagen deutlich mehr geschlafen als die anderen. Es waren 6 Nächte zu 3 Stunden und dann 3 Nächte mit circa 1 bis 1,5 Stunden. Es waren dann ein bisschen mehr. Ich habe in meinen Aufzeichnungen geschaut, ich wollte 1 Stunde schlafen die letzten 3 Nächte und bin dann aber nicht ganz aus die Federn gekommen. Der Wecker hat ein paar Mal gesnoost und ich habe dann einfach eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis ich aufgestanden bin. Aber ich habe dann halt den Schlaf reduziert und 2 Powernaps, so wie auch gemacht. Also das war schon meine Maxime, da wirklich aufzupassen. Und ich muss sagen, ich habe keine Momente gehabt auf der Straße, wo ich der Meinung war, ich bin jetzt so müde, dass ich gefährlich unterwegs bin. Wenn ich das Gefühl gehabt habe, dass es kritisch wird, habe ich eine Pause eingelegt, bin kurz abgestiegen, habe mich mit Gymnastik bewegt oder irgendwas gemacht, um wieder im Kopf ein bisschen fit zu werden. Oder wie gesagt, einen Powernap machen. Und die Phasen waren wirklich nicht schlimm. Und ich muss auch sagen, in der Nacht zu fahren, vor dem habe ich sehr viel Respekt gehabt. Das war wesentlich unproblematischer, als ich mir das überhaupt vorgestellt hätte. Man hat die Straßen quasi für sich. Es ist kein Verkehr. Und wenn Verkehr ist, du siehst den Gegenverkehr oder die anderen Verkehrsteile immer viel, viel früher als am Tag durch den Scheinwerferkegel. Ich habe den Garmin Varia oben gehabt, das Radar, das piept immer, wenn von hinten ein Auto kommt. Und ich habe ein echt super starkes Licht oben gehabt von Supernova mit Fernlicht. Das hat es natürlich auch wesentlich leichter gemacht. Dann bist du im Kopf fitter und siehst da auf der Straße eventuell Hindernisse oder Schlaglöcher ganz gut. Also ich habe wirklich in der Nacht am wenigsten Probleme gehabt mit Sicherheit auf der Straße, wenn dann eher bei starkem Verkehr tagsüber, wenn LKWs und Berufsverkehr eben durchgezogen sind.
Aber zurück zum Schlafthema. Man kann den Schlafentzug nur so weit ausreizen und das allein wird dich nicht dazu bringen, ein Rennen zu gewinnen. Und es ist immer eine Balance zwischen genug Schlaf und zu wenig Schlaf. Das ist immer ein Tanz auf der Rasierklinge. Aber ich denke, bis jetzt ist es auch von allen Teilnehmerinnen sehr gut gehandelt worden. Also ich habe jetzt aus meinen Beobachtungen nie das Gefühl gehabt, dass jemand das mit dem Schlaf zu sehr ausreizt und dabei aufs Radfahren vergisst, weil das darf man einfach trotz allem, wir haben vorher über deine Daten geredet, nicht übersehen, dass du das Rennen am Rad gewonnen hast, auf der Straße mit der Leistung, die du abgerufen hast, mit den Watt, die du auf die Straße gebracht hast. Und das geht nur mit genug Schlaf.
Es ist definitiv so und natürlich ist es klar, dass jetzt nicht das wenig Schlafen propagiert werden soll. Also ich hüte mich davor, dass ich sage, wenig Schlafen ist erstrebenswert und super. Und bitte macht das alle gleich wie ich, sondern ich sage wirklich, dass ich den Sport seit 15 Jahren mache und ich habe... Mir sollte man das ausrechnen, wie viele 100 Nächte ich schon durchgefahren bin. Es waren allein beim Ram wahrscheinlich 70 Nächte und ich habe noch 5-mal das Race Around Austria gemacht und einen Haufen 24-Stunden-Rennen. Also ich bin weit über 100 oder 150 Nächte, die ich am Radl schon erlebt habe, drüber. Und da lernt man natürlich sich selbst kennen und da weiß man, was ist möglich und was ist nicht möglich. Und ich habe das im Laufe der Jahre halt ausgelotet und das ist halt wirklich ein Prozess, dass man lernt, wie geht's mir mit wenig Schlafen. Und wenn jetzt jemand herkommt und sagt, ich bin ein super Lizenzradlfahrer oder super Marathonfahrer und ich möchte jetzt erstmal sowas machen und ich mache es gleich wie die Leute, die da vorne dabei sind, das wäre natürlich ganz, ganz schlimm. Also wirklich an sich selbst Sachen einfach Schritt für Schritt ausprobieren und sich herantasten und nicht irgendwem anderen was nachmachen. Weil ich denke, auch die Diskussion, ob es vielleicht vorgeschriebene Schlafpausen geben sollte, ist verständlich und ich finde es okay, dass das bei manchen Rennen gibt und dass das manche gut finden. Trotzdem bin ich der Meinung, viel wichtiger ist es, anstatt etwas zu verbieten, nämlich selbstbestimmt zu fahren, einfach die Leute zu erziehen und darauf hinzuweisen und auf die Problematik hinzuweisen. Müdigkeit am Radl kann gefährlich sein, kann tödlich sein und mit dem darf man sich nicht spielen. Das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, als jetzt Sachen verpflichtend vorzugeben und die Leute vielleicht trotzdem das Bewusstsein noch nicht entwickelt haben. Werbung.
Du bist ja heuer schon Radrennen gefahren, sogar im Ausland. Warst du da in irgendeiner Art und Weise versichert?
Ich war natürlich versichert. Es gibt aber unterschiedliche Versionen von Veranstaltungen. Manche schreiben das genau vor, wo ein Nachweis, dass du versichert bist. Und manche sagen, hey, es ist in deinem eigenen Interesse, wie gut du abgesichert bist. Aber ich möchte natürlich selber schauen, dass ich da nichts dem Zufall überlasse, weil auch wenn man aufmerksam fährt, vorsichtig ist, es kann immer was passieren.
Und es muss gar nicht der Worst Case sein. Es reicht ja irgendwo ein Materialbruch oder ein gestohlenes Fahrrad, eigentlich auch ein Worst Case.
Ja, das ist
zumindest
ziemlich
bleibt
blöd.
Man körperlich unversehrt. und dagegen kann man sich mit der Allianz Ultraschutz versichern.
Ja, was ich finde, dass bei dieser Versicherung halt besonders ist, du kannst auch damit Teilnahmen an Wettkämpfen versichern und an Ultradistanzen. Das ist nämlich meistens so, bei Standardversicherungen ist es so, wenn du irgendwo teilnimmst, beim Rennen, beim Extremrennen, dann steigen Versicherungen aus. Und die Ultraschutz sichert halt auch das ab. Und das finde ich wirklich wichtig. Ob es eine Bikepacking-Tour ist im Ausland, ob es um einen Sturz geht, um einen Diebstahl, um einen Materialschaden, dort wird man individuell beraten. Jakob und Konrad, die das Versicherungspaket entwickelt haben, sind selbst Bikepacker, wissen, worum es geht. Und das ist keine Massenabfertigung, sondern eine individuelle Sache.
Ab 3,80 € im Monat geht's los und man bekommt sein individuelles auf einen zugeschnittenes Versicherungspaket.
Aktuell gibt's das aber nur für Personen, die in Deutschland wohnhaft sind. Für weitere Infos schaut's einfach in unsere Shownotes oder direkt auf ultraschutz.de und ich sag nur eins dazu.
Eine meiner Lieblings-Landingpages. Wirklich großartig gemacht.
Die Website ist so super. Auch wenn man keine Versicherung haben will, schaut's einfach die Website an, der ist geil.
Werbung Ende. Denk, damit ist das Thema sehr ausführlich besprochen und gibt uns eigentlich auch die perfekte Überleitung zu einem anderen, sehr, sehr heiß diskutierten Thema. Und das wäre die Professionalisierung des Sports an sich. Also jetzt wieder, ich meine das überhaupt nicht negativ, wenn man von der Abenteuerschiene kommt zum TCR und dann steht dort der Strasser am Start und dann steht dort der Ulrich Bartholmös am Start, die sie wirklich dort an den Start stellen, austrainiert, die ihren Fokus eine ganze Saison draufgelegt haben auf das Rennen und da auch auf Sieg fahren, dann kann es sein, dass das auch in der Wahrnehmung so ein bisschen dem Spirit widerspricht.
Lächeln Morten hätte mich nur sehr interessiert, weil der ist echt der Profi, der aus der World Tour kommt. Aber ja, das ist ein Thema, das ist im Vorfeld mir bewusst gewesen. Ich habe mich wirklich auch sehr zurückhaltend und in aller Bescheidenheit gemeldet bei der Rennleitung. Gibt es noch einen Startplatz? Darf ich mitfahren? Ist es okay, dass ich dort mitfahre mit meinen Erfahrungen und Erfolgen vom Race Across America? Und natürlich war ich dort bekannt und sie haben gesagt, ja, das finden super und ich bin herzlich willkommen und ich habe dann den ganzen Prozess durchgemacht mit Anmeldung und so weiter. Aber mir war das klar, dass das ein Thema sein kann und ich habe mir ganz bewusst sehr, sehr gut vorbereitet, auch vom Regelwerk her, damit ich ja keinen Regelverstoß mache, weil ich schlecht vorbereitet bin, ich habe wirklich das Regelwerk studiert, weil ich gewusst habe, die Augen werden auf mich besonders gerichtet sein und ich würde es auf keinen Fall da herkommen wie der Superstar oder wie eine Diva. Und so war jetzt meine Herangehensweise. Und trotzdem.
Das war so ein bisschen die Befürchtung und auch von mir, auch in unseren privaten Gesprächen war das so ein bisschen Thema, könnte das ein Problem sein. Dann, als es soweit war, gekommen ist es dann ganz anders. Jetzt ist es dann auch mir so bewusst geworden, wenn ich mit anderen gesprochen habe. Die Radfahrer und Radfahrerinnen selbst, für die war das das Größte. Die waren mega begeistert und wow, der Straps ist am Start und das wertet unseren Sport so auf, das wertet das Rennen so auf, das ist super, das taugt uns allen. Und genau die befürchtete Kritik ist dann eher so ein bisschen von außen gekommen.
Das ist mir nämlich aufgefallen, ja. Und ich glaube, bevor wir da jetzt vielleicht näher drauf eingehen, huchen wir uns auch dazu eine Passage an aus dem offiziellen Lost Dot Podcast vom Transcontinental Race, wo das im Nachgang zum Rennen so besprochen worden ist.
So we'll kick it off talking about the winner of the TCR, Christoph Strasser. And I'm keen to get your guys' thoughts on kind of the first full professional really coming in and winning this race.
I think it's a really interesting point, and we mentioned before the pod how he is the first person who's come in as a professional, but a win at the Transcontinental has kind of bump started other riders' professional careers. Josh Shibbitt, James Hayden are the ones who come to mind. But coming in as a professional, for me, raised the question about riding in the spirit of equal opportunity. And there are fully amateur riders in this race who have full-time jobs and families and many of the things that can take up time in life. But a full-time athlete will have a lot more time to train. And in ultra-endurance sports, that's arguably a massive advantage. And he did also come out and recce his Romanian route, which requires time and money that a lot of people wouldn't have in the same year that you're already doing TCR. So I don't know how you get around it. And there are many other ways that the sport isn't equal. But it touched on what I think is a really interesting moment in the sport, because we're at an inflection point of amateurs turning fully professional. And in a self-supported sport, where does sponsorship sit within the realms of support?
Rob looked like he had something to say, kind of.
not directly. I mean, I was processing it from Becky was saying, and it is a very, very interesting point. And I guess I was contorting my face because I was trying to think exactly where do I stand on it. And yes, it's a difficult one to police. And I guess for myself, I've never really worried about it too much because, I mean, I'm not at the point yet and it makes no difference to me, you know, when I'm racing one of these things. But maybe I know to a lot of people, especially like hardcore ultra cycling fans, that, for instance, when Lachlan Morton did the GB Giro and won it, and, you know, by quite a significant amount, but, you know, Angus Young was chasing, who, again, you would class him as pro now, but, I mean, it's a different level of pro, isn't it? So I see people like Christoph, you know, it's not World Tour pro, and I think, having World Tour pros involved makes it a bit different. The amount of time you get to train, everything like that. Yeah, of course. Yeah, no, it's difficult. I definitely don't envy race organizers. And yeah, maybe it is against the spirit of them. I mean, some people are very against it because they see it as, you know, it's a race for amateurs. It's like something that belongs to people who aren't professional. So then professionals maybe stay out. But then others love it because of it brings a spotlight onto it, and it, you know, brings more people to the fold of ultra cycling, opens it up more. I'd imagine there are people who dislike it for that very thing, because you do get a lot of people that when they do find a niche, they don't want more people to come in, and they want it to be their own little secret, as to say.
Man hört es auch da ganz deutlich, wie sie so ein bisschen mit sich ringen. Aber ich denke, der wichtigste Punkt ist gemacht worden. Insofern, als einerseits herausgearbeitet wird, und das ist auch dir immer ganz wichtig, du bist zwar Profi, aber du bist eigentlich selbstständig, und deine Selbstständigkeit finanziert der Radfahren, und das Radfahren gibt dir das Exposure, dass du selbstständig genug Geld verdienen kannst, um dir das Radfahren zu finanzieren. Also du bist jetzt nicht einfach, du wirst nicht bezahlt von jemand anders, damit du jeden Tag Rad fährst und trainierst und das Beste aus deinem Körper rausholst, sondern du bezahlst dich selbst durch deine Selbstständigkeit, die auch viel Arbeit, in der auch viel Arbeit steckt.
Ja, ich habe zu dem Thema, da könnt ihr jetzt irgendwie 2 Stunden reden, weil mich das manchmal, also ich würde es nicht sagen ärgert, aber es ist halt ein bisschen oft so ein Missverständnis. Und ich finde es dann zum Beispiel fast ein bisschen unfair. Jetzt sagen sie zum Beispiel der James Hayden, der hat 2-mal dieses Rennen gewonnen und ist dadurch jetzt offensichtlich auch professioneller Radlfahrer und kann sie mit seinen sportlichen Leistungen auch sein Leben finanzieren. Das ist okay, aber wenn man das vorher woanders gemacht hat, ist es nicht mehr okay, wenn ich jetzt dann zum Transcontinental Race hinkomme. Und ihr könnt jetzt auch die Fragen stellen, was ist Chancengleichheit, Equal Opportunity für alle? Und jetzt sind wir beim Intro, gell? Jetzt lösen wir das auf. ich habe 0 Ahnung von Routenplanung gehabt. Es gibt jetzt vielleicht Leute, die Routenplanung wirklich gut kennen, die vielleicht einen IT-Job haben oder irgendeine Softwareprogrammierung perfekt beherrschen. Es gibt vielleicht Leute, die sind Radlmechaniker professionell und lassen sich nicht selbst die Bremsflüssigkeit ab. Es gibt bei dem Rennen so viele Anforderungen, um vorn dabei zu sein. Natürlich ist wahrscheinlich die körperliche doch die wichtigste, das haben wir jetzt vorher auch besprochen. Aber es sind jetzt so viele andere Themen und jetzt, wenn einer Radlmechaniker ist, dann wäre es vielleicht okay. Und wenn einer guter Athlet ist, ist es nicht okay, wenn er das irgendwie zu seinem Beruf auch gemacht hat. Und was ich auch komisch finde, dass kritisiert wird, dass ich mir die Strecken anschaue. Also das habe ich absolut nicht nachvollziehen können. Ich wohne in der Steiermark, da geht die Strecken nicht durch. Zum Beispiel der Ulrich kommt aus München und die Strecken geht durch München. Jetzt hat er schon mal den Vorteil, er kennt das. Und es ist halt irgendwie Glück, weil die Strecken geht durch 14 Länder und es ist ein internationales Starterfeld. Das heißt, es gibt ganz viele Leute, die diverse Stücke von der Strecke kennen und es gibt sicher ganz viele Leute, die nichts davon kennen. Die Fiona Kolbinger und der Björn Lennart kommen aus Dresden, wo der Checkpoint 1 daneben war. Und dann ist das okay. Und ich habe mir die Strecken angeschaut, weil ich es nicht kenne und das ist dann nicht okay. Und ich muss sagen, der Trip nach Rumänien hat 4 Tage meiner Zeit in Anspruch genommen und hat 2 Tankfüllungen und 3 Hotelnächte, die insgesamt keine 100 Euro gekostet haben, gekostet. Und wir haben am Gaskocher, am Balkon selber gekocht oder am Flussufer am Abend. Also jetzt von wegen, ich habe mir da jetzt mit wahnsinnigen finanziellen Mitteln die Möglichkeit gekauft, mir die Strecken anzuschauen. Das Argument finde ich, das mag ich nicht so stehen lassen.
Ja, Equal Opportunities ist ein Konzept, das in einer perfekten Welt funktionieren würde. In unserem Late-Stage-Capitalism schwierig bis unmöglich. Es gibt Athleten, von denen wir es wissen, die sind Fahrradboten, die leben von der Hand im Mund und schaffen eine Teilnahme. Es gibt Athleten, die sind sehr reich, die können sich das einfach so finanzieren oder denen zahlen ihre Eltern diesen Spaß und dieses Hobby. Also die Equal Opportunities haben wir bei dem Rennen insofern, als alle die gleichen Checkpoints zu absolvieren haben und dann aus den ihnen gegebenen Voraussetzungen das Bestmögliche rausholen. Aber Fair und Chancengleichheit in einem wirklich egalitären Sinn wird es da nicht geben wahrscheinlich.
Ja, wir kennen ja beim Ram Fahrer, die einfach gut verdienen. Ich meine, zum Beispiel der Valerio Zamboni, ohne dass man jetzt so ins Detail geht, wir wissen es auch nicht, aber er lebt halt in Monaco, hat einen super Job und hat seine eigene Firma und der kann sich halt einfach selbst, glaube ich, so gut einrichten, dass er den Sport halt betreiben kann und keine Sponsoren braucht. Ist der dann vielleicht auch vom Staat ausgeschlossen? Es ist ja das Thema angesprochen worden mit Kindern, also wenn eben die Teilnehmer Mütter oder Väter sind, und dann frage ich mich, wird dann vielleicht jemand nur mehr zum Rennen zugelassen, der keinen Sponsor hat, der nicht an der Strecke war und der mindestens ein Kind hat? Also ich denke halt, dass man da niemanden ausschließen soll. Und ja, Regelung von wegen World Tour Profis oder Lizenzfahrer oder so, das würde ich zwar auch nicht gut finden, aber das wäre dann irgendwie ein klarer Cut. Aber weil ich jetzt auf meiner Homepage stehen habe, professionell Ultraradfahrer, dass ich jetzt deswegen dort nicht willkommen bin, dass ich das sehr, sehr ja, schade gefunden. Und ich kann einen kurzen Einblick geben in meinem Terminkalender zum Beispiel. Die letzten zwei Wochen, falls jemand glaubt, die Tour nur trainieren und dann in Kontostand prüfen, ob die Sponsoren überwiesen haben. Am Dienstag hat es am Vormittag einen Medientermin gegeben für Fernsehproduktion. Da wird es von Specialized nur einen zweiten Teil von diesem Video geben. Das war eigentlich ein Interview, das einige Stunden dauert hat und war am Nachmittag in Oberösterreich ein Vortrag bei einem meiner Sponsoren, weil die wollen natürlich nicht nur, dass ich das Logo am Trikot habe, sondern da habe ich für Fevertree, auch für die Mitarbeiter, so ein kleines Seminar gemacht am Nachmittag und tags darauf mit dem Bus zum Flughafen nach Wien. Dann war am nächsten Tag ein Vortrag in Athen auf Englisch für 200 Zuhörer und dann wieder retour und mit dem Bus nach Hause und dann noch um 10 am Abend aufs Radl sitzen und trainieren. Und das waren jetzt zum Beispiel 3 Tage, die jetzt nicht unbedingt Profi-Radfahrer waren, sondern das war halt Vortragender, was eigentlich auch jetzt mein Beruf ist. Und ja, da ist eine 40-Stunden-Woche, ist schnell beieinander und auch den Podcast, den wir machen. Ja, der Lukas macht uns den Schnitt und den Upload, aber wir selbst tun auch viel vorbereiten, uns mit den Gästen absprechen, die Themen zusammenschreiben, die Einspieler aussuchen. Und da sind auch nochmal 10 Stunden Arbeit drinnen pro Woche circa. Und dann, ja, bin ich mit einer 40-Stunden-Woche neben dem Training dann auch schon bald dabei. Also, ich will nicht jammern, das ist großartig, das ist super und ich kann vom Radlfahren leben, aber es ist halt mehr als Radlfahren. Und deswegen bin ich da manchmal etwas, fühle mich ein bisschen missverstanden, wenn die Leute so ein Bild von mir haben, ich tue nur trainieren den ganzen Tag und habe sonst nichts zu tun. Und auch den Ultracycling-Shop, der macht sich nicht von selber. Da steht man dann mit der Sabine gemeinsam, tun Pakete einpacken, tun Sachen nachbestellen und die Website muss laufen. Man muss das mit den Zahlungsanbietern immer wieder zertifizieren lassen und Sicherheitschecks machen lassen. Da ist auch was zu tun. Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike und mir fällt auf, beim Gravelbike geht's eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil man will ja gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird das nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclide.cc.
Dort können Sie es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende. Und auch die Sponsoren, die sind ja nicht auf der Suche danach, Geld auszugeben. Die kommen ja nicht bei dir rufen durch und sagen, hey, willst du Geld von uns? Sondern das läuft ja meistens andersrum. Meistens ist man ja da Bittsteller und sagt, bitte, gebt's mir ein bisschen Geld dafür, klebe ich ein Pickel auf meinen Helm.
Hat die noch niemand gefragt, ob er die sponsern darf?
Noch nicht, nein. Aber ich stehe ja nicht mehr im Telefonbuch, weil wir haben kein Festnetz mehr.
Ja, mir hat kein Sponsor jemals angerufen auf meinem Festnetz, aber nein, es ist wirklich so, manche Leute glauben, ja, der hat Sponsoren, mit Sponsoren ist es leicht und wenn ich Sponsoren hätte, würde ich auch das RAM fahren und dann höre ich immer wieder Leute sagen, ja, sie sind so gute Radlfahrer, aber weil sie keine Sponsoren haben, können sie das nicht machen. Und ich muss jetzt sagen, ich habe auch keine Sponsoren gehabt zu Beginn. Die Sponsoren kommen immer danach, wenn du erfolgreich warst. Es ist wie selbstständig eine Firma aufzubauen. Du arbeitest rund um die Uhr, du investierst Geld, du investierst Zeit, du machst Schulden und ein paar Jahre später kommt es dann irgendwann ins Laufen und dann verdienst du vielleicht und kannst Leute engagieren und anstellen und dann kommt ein paar Jahre später daher und sagt, naja, der hat so viel Geld, der hat eine eigene Firma, der kann gleich daherreden. Man sieht halt nie, was davor passiert ist, bevor etwas ins Laufen kommt und irgendwie Geld abwirft. Deswegen ist der Vergleich, glaube ich, ganz passend. Also ja, man kann Radprofi werden, indem man seinen Job kündigt, weil dann hat man nichts mehr zum Tun, außer Radlfahren. Und so war es halt bei mir zu Beginn. Ich habe beim Studieren halt mit dem Ganzen angefangen und dann vom ersten Gratis-Müsli-Riegel über ein Gratis-Pedal, über ein billigeres Rad mit Rabatt, sind dann halt Step by Step die Sponsoren langsam gekommen, ja.
Du hast sie dir geholt, aber sonst haben wir jetzt ein ganzes Segment drüber gemacht, dass sie eben nicht kommen und dann haust du alles zusammen und sagst, sie kommen. Aber
und es ist nicht wegen einem Pickerl am Helm. Das ist heutzutage, das war vor 15 Jahren total super mit Aufkleber und Logo am Trikot. Heute muss man halt viel mehr eher mit sozialen Netzwerken und Postings und Reichweite und so weiter argumentieren. Deswegen gibt es ja viele, die halt aufgrund von guten Reichweiten und großer Community Unterstützer finden, wo vielleicht gar nicht die Leistung so im Vordergrund steht, aber das Fass machen wir jetzt nicht auf.
Dafür sind wir schon viel zu weit fortgeschritten. Aber eins bringen wir noch unter, weil du ganz nervös schon wieder herumzeichnest.
Ja, ein kleines interner noch bezüglich Transcontinental Race und gesponserten Fahrern. Jeder, der einen Sponsor hat oder auf seinem Instagram, Facebook-Account einen Partner verlinkt oder bewirbt, sprich Logos am Trikot oder das Radl, den Helm, die Brille, die man aufhat, du musst für jeden Sponsor eine Meta-Lizenz kaufen für 100 Euro. Das heißt, ich habe mehr als 10 Sponsoren, ich habe einen vierstelligen Betrag abgeliefert. Und wenn du jetzt mitmachst und du hast vielleicht keinen Sponsor, sondern nur Sitzfleisch-Trikot, das man auf meiner Website kaufen kann, zum Beispiel an, musst du trotzdem eine Medializenz kaufen für 100 Euro, weil du machst Werbung für deine eigene Marke. Das heißt, jeder, der bei dem Rennen mitmacht und irgendwie Werbung für irgendwen macht, muss mehr Geld zahlen als die eigentliche Startsumme. Das heißt, das kann schon ins Gewicht fallen, wenn du vielleicht wenig Budget hast, trotzdem ein Radl gesponsert kriegst. Das habe ich mit dem Christian Jakubek gesprochen. Der ist eben Bote und hat begrenzte finanzielle Mittel, hat aber ein Radl bekommen, kurz vorm Start und hat sich dann noch irgendwie diese Medializenz kaufen müssen. Also das war für ihn dann echt finanziell eine Belastung. Aber das ist nur so Hintergrundinfo. Wenn du, unter Anführungszeichen, professionell bist und Partner hast, musst du auch tiefer in die Tasche greifen als andere. Das ist vielleicht was, was manche Leute nicht wissen, aber was auch ganz interessant ist. Also man hat dann schon, es wird ein bisschen einem was in den Weg gelegt vom Rennen. Es wird sehr, sehr darauf geachtet, dass die Kommerzialisierung des Rennens nicht überhand nimmt, was einerseits gut ist. Deswegen sind auch keine Medienteams erlaubt, keine Fotografen, weil die würden einerseits irgendwie den Mythos ein bisschen zerstören und das medial vielleicht ausschlachten. Und andererseits wäre es natürlich ein mentaler Vorteil für den Fahrer oder die Fahrerin, wenn du halt weißt, dein Fotograf, dein Lex Carelli steht am Streckenrand und der Lex, wer ihn kennt, der hat wahrscheinlich ein buntes Outfit an, eine Muskellegging oder eine Perücke auf und macht gute Fotos und ein paar lustige Aktionen, das wäre natürlich ein Vorteil. Und deswegen ist da wirklich alles sehr streng geregelt.
Wir wollen nicht, dass der Eindruck entsteht, dass wir jetzt da alles schlecht reden und wir uns da in einer Position befinden, dass wir um uns schlagen und uns irgendwie glauben, verteidigen zu müssen oder du glaubst, dich verteidigen zu müssen. wir führen einfach die Diskussion, die schwierig ist, die auch für die Veranstalter selbst schwierig ist und im Podcast geführt wird, weiter. Es ist natürlich vollkommen klar, das Rennen ist grandios. Die Philosophie ist, wie sie ist. Du weißt, worauf du dich einlässt. Du weißt, womit du konfrontiert bist. Das Rennen ist grandios und die Art und Weise, wie es durchgeführt wird, ebenso. Das war großartig zum Anschauen. Für dich war es wahrscheinlich großartig mitzufahren. Wir haben da überhaupt kein böses Blut. Wir diskutieren es einfach nur weiter und bringen unsere Einschätzung dazu. Also es sollte in gar keiner Weise irgendwie negativ aufgefasst werden.
Das ist mir wichtig. Ich tue da weder schimpfen noch irgendwie interner aufdecken, aber möchte das halt einfach sagen, dass, genau, dass ich mich fühle, dass ich ein professioneller Sportler bin, was jetzt nicht heißt, dass ich ein Profi bin und von meinen Sponsoren ausschließlich bezahlt werde. Zwischen Profi und professionell Radfahren ist meiner Meinung nach ein Unterschied. Und ich habe es echt schön gefunden, dass sie die Teilnehmer und alle, die irgendwie beim Rennen waren, gefreut haben, dass ich dabei bin. Und ich habe da überhaupt kein schlechtes Gefühl gehabt. Und ich selber muss sagen, wenn ich jetzt ans Race Across America denke, mein größter Traum wäre immer gewesen, als er damals noch aktiv war oder so am Ende seiner Karriere, großes Idol, Fabian Cancellara, weil er einfach super Zeitfahrer ist und in der Ebene und bei den Klassikern einfach eine Macht war. Ich möchte, wenn der einmal mitfahren würde, oder der Tom Bonen, also so ein Typ von Fahrer beim Ram vielleicht, wenn sie aufhören mit dem aktiven Profisport in der World Tour, das wäre das Größte. Und ich weiß nicht, heute, Flo, du bist da besser, wer da vielleicht geeignet wäre von den Aktiven, dass ich mal auf einer Langstrecke fahre. Ich glaube, da würden alle ausflippen vor Freude, oder? Also ich auf jeden Fall schon.
Ja, es wäre, denke ich schon, und wie sich der professionelle Radsport auch extrem in die Breite entwickelt. Es gibt Teams, professionelle Teams, Profiteams, die eigene Gravel-Abteilungen haben, die Leute zu Mountainbike-Rennen schicken. Wer weiß? Es ist nicht gesagt, dass das nicht noch passieren wird.
Also Wout van Aert, Filippo Ganna sind vielleicht solche Typen, die nicht ganz so dünn sind und ein bisschen mehr Masse haben und ein bisschen mehr Substanz haben und einigermaßen gut Zeit fahren können. Wenn die beim Ram sich anmelden, bin ich sofort wieder dabei. Wenn die beim TCR sich anmelden, bin ich dort sofort wieder dabei. Also das wäre für mich das Größte, mit solchen zu messen. Vielleicht kann man schlussendlich einfach sagen, Professionalisierung hat natürlich Vor- und Nachteile. Nachteil ist, dass es irgendwie an Charme verliert, dass es vielleicht ausgeschlachtet wird irgendwann, dass das Besondere verloren geht, aber man kann Professionalisierung nicht aufhalten. Und ich denke, das TCR macht das ganz gut, indem es keine Profi-Medienteams zulassen und dadurch im Prinzip auch große Sponsoren nicht einladen, da aktiv zu werden. Und wenn jetzt jemand ein paar Logos auf seinem Trikot hat, einen Radlsponsor und sie die Zeit so einteilt, dass er mehr sich vorbereiten kann, und finde ich, ist das trotzdem noch ein Sport, der sehr ehrlich und sehr reduziert ist. Und ich denke, das Gefühl ist bei mir so, dass es so einfach nicht Gefahr läuft, dass das den Mythos des unsupported Rennens verliert.
Ja, vor 10 Minuten wollte ich den Podcast zu Ende bringen. Jetzt bringen wir wirklich zu Ende. Wir haben keine einzige unserer Feedback-Fragen beantworten können. Wir haben uns da komplett verplaudert, verheddert in dieser schwierigen, aber notwendigen Diskussion. Deswegen wird's wohl oder übel, und da sind wir wieder bei deinem dichten Programm. Ich fliege morgen in Urlaub. Du sitzt an einem Wochenende um 8:30 noch da und wir nehmen eine zweite Episode auf.
Großartig ist das. Manchmal bin ich froh, wenn ich weniger Radl fahren muss und mehr ins Mikrofon einreden kann. Das passt schon so. Ja, also die Fragen aus den E-Mails, aus den Kommentaren von Instagram und Facebook, die liegen noch vor uns und die beantworten wir in einer halben Woche.
Sind wir nicht schon wieder auf dem wöchentlichen Modus umgestiegen?
Dienstag oder Freitag. Der Lukas
weiß es auch nicht. Ihr werdet es erfahren.
Werbung.
Die Rallsaison ist im vollen Gange, das heißt, man ist viel unterwegs, man ist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst halt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.